Deutschlandfunk Kultur Hörspiel.
Momentan tue ich, habe ich zusätzlich, ich habe mit meinem Bruder zusammen eine Filmproduktionsgesellschaft in München. Also früher habe ich ja Länderleitung.
Ja.
Tue aber in München jetzt 2 Tage die Woche für die internationale Helsinki Federation for Human Rights arbeiten. Mache die Pressearbeit. Davor habe ich nämlich im Kosovo Landesorganisation. Also das war schon.
Ja.
Ich bin aber nicht persönlich sehr PR.
Ja, das nicht mehr aus.
Für das Department of Media.
Aha. Und?
Anderes ist als
immer mehr Menschen erzählen mir hier von ihren Landesorganisationen. Und wie schwer es ihnen fällt, keine Länder mehr zu organisieren.
Ja.
Ja, aber es ist, aber das ist doch ein Problem. Da lohnt es sich, darüber nachzudenken.
Was? Wer spricht?
Andauernd erzählen mir hier Leute von ihren Landesorganisationen. Ihren ehemaligen Landesorganisationen, die ihnen nun abgehen.
Was soll ich sagen? Andauernd färben Ärzte auf mich ab. Da kann ich mir nie helfen. Sieht ja schon aus wie ein Arzt, dabei bin ich keiner. Außerdem ist die Ärzteorganisation.
Wer spricht?
Die Ärzteorganisation genauso wichtig wie die Arbeit der Ärzte selbst. Das vergessen die meisten.
Ich habe ja auch Landesorganisation.
Aha. Aha. Schon wieder einer, der Landesorganisation macht und vor mir nicht Halt macht. Das vertrag ich nicht mehr.
Nicht hier. Oder die Kunst zurückzukehren.
Im Übrigen hast du dir deinen Job selbst ausgewählt.
Von Katrin Röggler.
Sag, wer?
Du.
Wer?
Du hast dir deinen Job selbst ausgewählt.
Was soll ich denn machen als Sozialpädagogin? Da kann man nur betreuen. Ich betreue, also das kann ich.
Außerdem muss ich doch was tun.
Dann hör dir ihre Landesorganisationen an.
In denen geht aber nichts weiter. Vor einem Jahr noch hörte ich Geschichten von der Modernisierung libyscher Auffanglager im Auftrag des UNHCR. Ich wollte die nicht hören. Und jetzt hat man das Ergebnis.
Ja. Hoher Flüchtlingskommissar. Also der DED, der Deutsche Entwicklungsdienst, der schickt ja nur.
Ach nee. Ich will meine Projektarbeit in Ruanda zurück. Meine eigentliche Arbeit. Ich meine, ich habe Frauen zur Selbsthilfe geführt. Ich meine, ich will eigentlich arbeiten und nicht Polizeispitzelkräfte gemütsaufhellen.
Kannst du aber nicht machen. Karriereverbot beim DED. Paragraph Schlag mich tot des deutschen Entwicklungshilfegesetzes.
Ja, und bei dir sollte man ein Ärzteverbot aussprechen. Bist du der Mann, der in Nairobi in einem Kaufhaus sitzt und nichts als E-Mails schreibt?
Headquarter, Headquarter!
Wenn die Entwicklung harmonisierter, moderner Grundschutz, moderner Grenzschutzmethoden, also naja.
Es gibt auch welche, die erzählen.
Ich bin ja von Haus aus Allgemeinmedizinerin und in Kenia.
Von Länderorganisationen ohne Auffanglager, weil sie angeblich nur im Gesundheitsbereich arbeiteten. Dabei gehört das doch alles zusammen. Man kann doch nicht an den alleinigen Gesundheitsbereich glauben.
Naja, aber.
Aber sie tun genau das. Bitte? Jedoch kommt dann mehr und mehr heraus. Also im Gesundheitsbereich gibt es auch den Kampf um die AIDS-Töpfe, nicht? Und die 2 Gesundheitsministerien von Kenia, die an diesen AIDS-Töpfen hängen, um unterschiedliche Stämme zu befrieden. Im Gesundheitsbereich gibt es...
Oder bin ich hier richtig?
Ja. Gibt es die vielen Hilfsorganisationen, die sich gegenseitig bekriegen, ohne was auszurichten? Es gibt ja im Grunde genommen gar keine normalen Spitäler, sondern nur Konkurrenzspitäler, die eine Krisenregion überspülen und dann rasch wieder austrocknen. Ich kann dir jede Menge aus dem Gesundheitsbereich erzählen.
Danke, diesbezüglich bin ich versorgt. Ich sage nur Ärzteorganisation.
Ja, dann setz dich nicht mal.
Ja. Ja. Also, ich sitze hier mit den typischen Betreuerproblemen, die da entstehen können. Das ist normal, nicht der Rede wert. Doch plötzlich habe ich in diesem Provinzkaff diese neue Gruppe hier. Mhm. Und diese Gruppe redet nicht. Also nicht wirklich.
Nicht wirklich.
Bitte? Hä? Hallo? Die einzelnen Teilnehmer wollten sich schon nicht richtig vorstellen. Zumindest nicht namentlich. Sie wollten Decknamen. Du meine Güte. Gut. Deutsche Decknamen sind schnell bei der Hand. Ich nenne sie Maren, Silke, Karin, Dirk, Peter, Michael, Christin, Peter und Petra. Weil mich das an meine Generation erinnert. Also ich finde das hübsch. Also das ist schnell gemacht. Ja, Silke, Michael. Nur ihre Geschichten erzählen sie nicht.
Ich dachte, ihre Geschichten kannst du nicht mehr hören.
Stimmt, ihre Geschichten kann ich nicht mehr hören, aber ich muss sie ja hören. Das ist ja mein Job. Und normalerweise höre ich sie auch, aber diese Gruppe ist anders. Bitte?
Naja.
Hä? Kann mir jemand erzählen, was der da drüben gerade erzählt? Ich verstehe den so schlecht. Ich habe ständig irgendwelche Störgeräusche zwischen dem und mir.
Was?
Ach, der nuschelt so vor sich hin. Bitte? Der ist ein echtes Rückkehrergespenst. Sag mal, hast du was von Dirk gehört?
Nein.
Hallo, Sandra.
Hallo, Dirk?
Also, ich wurde ja...
Moment. Bitte, was?
2009 abkommandiert zum Border Management Program in Central Asia.
Gerade erleichtert sich wieder einer sein Gewissen an mir.
UNO, genauer gesagt vom UNDP. Das soll die Entwicklung harmonisierter und koordinierter moderner Grenzschutz.
Polizeitraining in der zentralasiatischen Region. Die EU und die UNO hatten ein Programm hochambivalent. Border Management mit Grenzpolizeitraining. BOMCA.
B-U-M-C-A?
B-U-M-C-A.
Also Migration nach Europa.
Also ja, damit weniger gefoltert wird.
Kannst du das nicht einen Augenblick abschalten?
Hat dann darum gebeten, zurückversetzt zu werden.
Nein. Was? Wie bitte? Die Rückkehrerbetreuung kann man nicht abschalten. Sie ist ein 24-Stunden-Service für unsere lieben Rekruten aus Wirtschaft und Wissenschaft. Dafür haben sie mich abgestellt.
Ich hoffe, du verdienst daran.
Verdienen? Moment, ich muss mich konzentrieren.
Oh, etwas zähneknirschend nochmal zurück nach Usbekistan. Sie können sich vorstellen, wie meine Frau da geguckt hat.
Bitte?
Oh, was soll ich sagen?
Späne, nicht? Ja.
Dürfte ich vielleicht auch...
Schau, da steht Dirk. Dirk evaluiert jetzt.
Dirk evaluiert?
Mann.
Puh. Ja. Ich evaluiere jetzt Agrarprojekte deutscher Organisationen in Partnerländer.
Ach du meine Güte. Was ist denn mit deiner Kakaobohne passiert? Ist sie noch fair? Hast du die ecuadorianischen Bauern von einem Ende der Wertschöpfungskette ans andere schubsen können? Hm?
Ein schlechtes Thema. Hier zurück in Deutschland blieb meine Kakaobohne nur der Einstieg in die Schokoladenindustrie. Und wer will schon bei sowas dabei sein?
Augenblick.
Und es gibt natürlich viele NGOs, die haben...
Jetzt beschwert sich gerade so eine Unter-UN-Organisation bei mir in Form eines ihrer ehemaligen. Da muss ich jetzt leider zuhören.
Wie geht das schon wieder los?
Die UN, die hat immer zwei oder drei Organisationen...
Ja. Da muss ich jetzt hinhören. Könnt ihr einen Moment lang leiser sprechen?
Oh, Entschuldigung.
Aber könntet ihr einen Moment lang leiser sprechen?
Ach ja, wir gehen nach drüben. Wir verziehen uns ein bisschen. Das würde dir so passen.
Augenblick.
Wissen Sie, das ist... Ja, so ist es, ne?
Oder? Sorry, ich höre nichts.
NGOs.
Bitte was?
Das Geld ist halt so. Ne? Ja. Ha?
Oder nicht? Hallo, Christine.
Also mal, hab ich recht?
Also ich habe die typischen Betreuerprobleme. Meine Kollegin sagt, ich solle das trotzdem Positive sehen. Doch das trotzdem Positive verschwimmt ständig vor meinen Augen. Ich kriege es nicht zu fassen.
Versuch's mal mit uns.
Nein. Ihr seid mein Nebenschauplatz. Mein Hauptschauplatz, zahlende Organisation. Menschen, die im Übrigen die deutsche Wirtschaft abwerben möchte, aus dem Ausland zurückwerben.
Das könnt ihr nicht sein. Ihr werft kein Geld ab.
Aber ich gebe zu, langsam gehen mir die Leute aus.
Das habe ich gemerkt. Als ich mich bei deiner Organisation beworben habe, hieß es, zu spät. Man dürfe sich nur bewerben, wenn man noch nicht zurückgekommen ist.
Ja, die Bewerbungsverfahren sind etwas kompliziert.
Ja, das kann man wohl sagen. Man kann auch sagen, typisch deutsch-pedantische Bewerbungsverfahren schließen die meisten Rückkehrer aus.
Ja, aus Ersparnisgründen hat man...
Man kann sich nur bewerben, wenn man weg ist. Kaum ist man auf deutschem Boden, geht das nicht mehr.
Der schon wieder. Die öffentliche Hand ist arm und so hat man diese neue Regelung gefunden.
Das ist doch absurd. Wenn ich noch nicht da wäre, dann könnte ich ja nicht kommen.
Ich fass es nicht. Eben noch erzählten sie mir andauernd von ihren Landesorganisationen und von der Ignoranz der hiesigen Bevölkerung. Die Ignoranz hielten sie für das schlimmste Problem. Auch ich hielt die Ignoranz für ein schlimmes Problem.
Und jetzt?
Jetzt sagen sie nichts mehr. Ich schaffe es ja schon nicht, dass sich die wenigen, die sich hier einfinden, wohlfühlen.
Oh, verspäteter Neuzugang.
Also, ich lasse Sie die üblichen Rollenspiele spielen. Sie sollen wieder lernen, hier anzukommen. Hier beispielsweise in den Supermarkt gehen.
Und? Machen Sie es? Machen Sie mit.
Ich weiß noch, wie ich nach Haiti das erste Mal in so einen Supermarkt rein bin und nach einer Minute schon wieder raus musste, ohne was gekauft zu haben, weil mich die Produktvielfalt total überfordert hat. Also die Masse an Lebensmitteln, das hat mich total überfordert.
Genau. So in etwa. Das lasse ich Sie erzählen. Darunter können Sie sich was vorstellen. Ich spreche Ihnen Empfehlungen aus, sage, Sie sollen vielleicht erst mal warten, bis Sie sich reif für den ersten Supermarktbesuch fühlen. An Gemüseständen trainieren oder auf Märkten und sich erst danach dorthin aufraffen.
Es gibt eben doch noch Lernprozesse. Wer hätte das gedacht?
Hallo, Christine.
Ja, hallo, Dirk.
Er hat recht. Du stehst in einem Bürgerkriegsland und es passiert ein Bombenattentat mit 90 Personen. Und dann kommst du zurück ins Weihnachtsgeschäft.
Gar nicht stehe ich mitten im Weihnachtsgeschäft. Es ist ja noch nicht einmal Weihnachten.
Das muss man sich aber mal vorstellen. In einem Bürgerkriegsland ein Bombenattentat, 90 Personen. Und dann kommst du zurück ins... in den Supermarkt.
Aber ich stehe nicht im Weihnachtsgeschäft.
Vergiss es. Die ist doch wieder in ihrer Rückkehrerarbeit.
Ach so. Ich stehe nämlich mehr so in der Küche meiner Schwester.
Hallo, hallo, Christine.
Hallo, Dirk. Also ich sitze schon seit Ewigkeiten bei meiner Schwester in der Küche. Sie spricht über ihre Geschirrspülmaschine, ich spreche über nichts. Das heißt, nicht über Afrika. Das habe ich mir antrainiert, nicht über Afrika zu sprechen. Das war ja so mein Hauptlernprozess in den letzten Monaten. Da dachte ich zuerst, ich mache Bildungsarbeit, ganz im Sinne des Deutschen Entwicklungsdienstes.
Heroal. Kompetenz in Alu. Was soll das heißen,
Bitte?
Hallo, Marin.
Thank you.
Ich sitze im Zug und frage mich das jedes Mal. Seit Wochen geht das schon so. Also, ich sitze gerade im Zug und sehe mir diese Landschaft an. Das kann man doch machen, oder?
Also.
Und dann steht da plötzlich Herual, Kompetenz in Alu. Ja, damit muss man erstmal klarkommen. Ich sehe diese Landschaft, durchzogen von seltsamen Lagerhallen, neuen Fabriken, Mini-Fabriken, Endlos-Fabriken, Klinker-Fabriken, Alu-Fabriken, solche mit Aufschrift und solche ohne, dazwischen LKW-Parkplätze.
Ja, Maren, sprich weiter.
Bitte?
Es ist schön, wenn du uns an deinen Erfahrungen teilhaben lässt.
Ja. Dazwischen LKW-Parkplätze. Ich sehe Waldstücke, die eigentlich gar keine sind, weil in ihnen seltsame Metallventile stehen, so kleine, senderartige Aufbauten. Ich sehe Umspannwerke und Strommasten.
Irgendwann legt sich das...
Und weiter?
Ich sehe jede Menge Technik in der Natur. Die paar vereisten Wiesen dazwischen können das nicht wettmachen. Ich sehe Holzbruch und eben Herual.
Irgendwann legt sich das.
Pennymärkte in jedem Kaff, durch das wir durchkommen. Oder Netto. Dazwischen Aldi und Lidl. Das Lidl-Zentrallager. Das Aldi-Zentrallager. Ach, und da ist er schon. Der Holzer Kirchplatz. Die Holzer Bierstube. Das Eiscafé. Der Italiener. Das Gasthaus. Das ganze typische Provinzensemble. Direkt vom Zug aus zu sehen.
Irgendwann.
Holte Stukenbrock. Nur noch goldgelbe Verkehrsinformationstafeln mit ihren Kilometerangaben nach Bielefeld, Gütersloh oder Paderborn geben Anlass zur Hoffnung, man ist irgendwo angeschlossen. Ja, wenn auch längst nicht mehr an der großen Welt. Hier stehen von vor langer Zeit endgültig abgestellte Wohnwägen in Schrebergärten neben der Bahn, als wäre der ganze Reiseramsch in sie hineingesickert und langsam vertrocknet. Eine einsame, müde Borussia-Dortmund-Fahne wickelt sich um ihren Mast. Irgendwo am Horizont vielleicht ein Heizkraftwerk, aus dem vielleicht sowas wie Wasserdampf dringt, der vielleicht in der kalten Luft scharf konturiert stehen bleibt. Sich scharf abzeichnet, wie es heißt. Und trotzdem wirkt der Himmel mehlig.
Schade.
Bin ich jetzt dran?
Ich dachte, sie gehört mit zum Programm.
Also bei mir ist es sicher auch deprimierend. Nein, ich muss mich korrigieren. Bei mir ist es noch nicht deprimierend. Aber alle warnen mich davor, dass es bald deprimierend sein könnte, wenn ich nicht schnell genug wäre. Und dann frage ich, womit? Wenn ich nicht aufpasste, kommt dann etwas verschwommen die Antwort. Wenn ich mich nicht an die Ratschläge von Craig Storti und seinem The Art of Coming Home
richtig. Craig Storti hat in seinem Buch ein paar sehr schöne Beispiele.
Aber ich möchte...
Also Beispielserzählungen.
Ich möchte doch bitteschön hier erstmal alles in Ruhe genießen dürfen. Ich möchte Deutschland genießen dürfen. Und das alles klappt.
Was klappt hier?
Die funktionierende Infrastruktur, die grünen Wiesen.
Pappalapapp, die grünen Wiesen.
Und dann sagen die Pappalapapp, die grünen Wiesen. Das geht schnell vorbei, das ist nur so eine Anfangseuphorie. Und dann steht man da.
Ein Monat.
Bitte?
Sie ist erst einen Monat da.
Ach so.
Hätte man sich gleich denken können.
Also, wenn ich es mir recht überlege, warum sollte ich mir von denen einreden lassen, dass es deprimierend sei? Es läuft doch gut, wir sind zufrieden mit dem, was wir haben. Die Kinder sind versorgt, der erste bürokratische Furor liegt hinter mir. Sicher, ich werde auf der Straße als nichts Besonderes mehr wahrgenommen. Also niemand nimmt mich recht wahr. Das fällt schon auf, aber... Muss ich deswegen gleich mit einer Depression rechnen?
Nein, mussten.
Muss ich deswegen gleich vorsorglich eine Depression einkalkulieren, wie die Leute nach Storti das suggerieren?
Nein, musst du nicht.
Mir eine Depression vornehmen, wie es...
Ja,
Und wie macht man das? Sitzt man da und wartet auf erste Zeichen? Besser nicht, sagen die Profis. Man handelt. Und wie handelt man? Darauf habe ich schon wieder keine Antwort. Schlecht, sehr schlecht, sagen die. Ich müsste mir schon was überlegen. Und das tue ich dann auch. Manchmal komme ich regelrecht ins Grübeln.
Ui.
Kann man sie nicht stoppen?
ja schauerlich.
Christine.
Hallo, Dirk. Was machst du?
Meine Ehe flicken. Du auch?
Das macht mein Mann. Sagt er zumindest, aber in Wirklichkeit arbeitet er diese Papierstapel durch. Puh. Irgendeine Fortbildung.
Meine Frau will auch nicht in Deutschland bleiben. Als Ecuadorianerin verständlich. Aber ich evaluiere jedoch. Sie sagt, was ist mit deiner fairen Kakaobohne? Willst du nicht mehr helfen, die ecuadorianischen Bauern vom Ende der Wertschöpfungskette zum anderen zu schubsen? Ich sage, will ich, aber ich krieg da unten doch keinen vernünftigen Job, also evaluiere ich. Sie sagt, Sesselpupa. Ich sage, nichts.
Oh.
Und du?
Ich stehe immer noch in der Küche meiner Schwester.
Du kommst aber auch nicht recht vom Fleck.
Man hat mir gesagt, auch hier findest du ein kleines Afrika. Und jetzt finde ich nur die neue Geschirrspülmaschine meiner Schwester und frage mich, ob sie als Gesprächsthema jetzt ewig stehen bleibt.
Ach, und?
Naja.
Ich halte das nicht mehr aus. Da bringe ich meine Beispielserzählung an und keiner reagiert. Ich sage also beispielsweise, wie sieht's denn bei dir aus? Hat meine alte Freundin gesagt. Bei euch ist's ja immer noch so provisorisch, könnt ihr euch nicht einrichten? Ich meine, ihr seid ja schon über ein Jahr da.
3 Monate.
Bitte?
Ich bin erst seit 3 Monaten da.
Ach so. Ihr habt doch ein Kleinkind, das muss sich doch auch irgendwie wohlfühlen.
Sagt wer?
Meine alte Freundin in meiner Beispielserzählung.
Wozu das?
Um die Teilnehmer zum Erzählen zu animieren, zum selber erzählen.
Echt?
Ja, echt. Ich mache meine Arbeit. Also geht die Beispielserzählung weiter. Für einen Afrikaner ist es wahrscheinlich schwierig, hat sie dann versucht einzulenken.
Sie ist Ecuadorianerin.
Wer?
Meine Frau.
Aber mein Mann Afrikaner. Das heißt nicht wirklich, eben in meiner Beispielserzählung.
Nicht wirklich?
Doch, das heißt, war er. Aber jetzt in meiner Beispielserzählung ist er es eben noch, um den rückkehrenden Internationals, den UN-Menschen, den WHO-Menschen zu verdeutlichen, was passieren kann bei so einer Rückkehr. Hole ich ihn noch einmal hervor. Als Beispiel.
Wie traurig.
Sag ich ja.
Ich dachte, die kehren nicht zurück.
Dann dachtest du falsch. Ich sage, was wollte ich sagen? Jetzt hast du mich rausgebracht.
Sechs Monate. Also, ich bin jetzt 6 Monate da, um ehrlich zu sein. Und ich für meinen Teil möchte nicht mehr von irgendwelchen IT-Säulen hören, wie schlimm Entwicklungshilfe ist und wie das doch mittlerweile bekannt ist, dass die da gar nichts bringen und obendrein die reinste Abzocke sei. Da kursieren immer irgendwelche Geschichten von reichen Borscherfahren, die für humanitäre Organisationen arbeiten.
Wo kursieren Geschichten?
Auf Geburtstagsfeiern, Hochzeiten, Familienfesten, Partys. Einfach überall.
Ja, die Kursieren.
Und jeder kennt noch einen, der alle Vorigen in den Schatten stellt mit seiner Abzocke.
Oh ja.
Und ich sitze dann auf irgendwelchen Familienfeiern
und kann mir dann die Vorträge der lieben Cousins anhören über das Unwesen der humanitären Welt.
Oder auf feuchtfröhlichen Klassentreffen, auf denen man zeigt, wie viel man im Leben erreicht hat. Bilanztreffen, die schaurig ausfallen, mit ihren Karrieresprüngen und Karrieredebakeln, Familiengründungen.
Und Scheidungen.
Und Scheidungen. Das muss Sie jetzt nicht erschrecken.
Mich erschreckt es aber, denn da treffe ich Sie alle an, die derzeit in Deutschland verfügbaren Sätze über Entwicklungshilfe, humanitäre Intervention und Demokratieexport. Immer löse ich diesen Meinungsfuror aus. Stets im gleichen Paradox. Der Vorwurf, alles nur Abzocke, gefolgt von der erstaunten Frage, und warum hast du nicht abgezockt, Junge?
Meine Klientel hat schon eher so verdient, aber das ist auch okay, sagen Sie.
Ach.
Weil schließlich die Welt sich alleine mit Idealismus nicht ändern lässt.
Wie bitte? 19-jährige Attacklinke klären mich auf über meine Arbeit, die ich während der letzten 10 Jahre als Agraringenieur gemacht habe. In Bad Godesberg, im Luxushaus ihrer Eltern, kann ich mir anhören, wie viel Menschenleben UN-Bürokratien durchschnittlich kosten. Und was hat das mit meiner Arbeit zu tun? Doch, der Kleine nickt nur gönnerhaft mit dem Kopf. Ja, sortier das mal aus.
Und deine Frau?
Wie? Und meine Frau?
Ist die nicht dabei?
Die hält es nicht mehr aus. Sie hat nämlich noch viel weniger Bock auf diese Feiern. Unsere Ehe wäre super. Wären wir in Ecuador.
Unser aller Ehen wären super, wären wir in Ecuador. Sind wir aber nicht. Wir sind hier.
Unsere Ehe wäre schon beinahe super, wenn sie nicht von allen Seiten kämen und uns helfen wollten.
Ach, kenn ich.
Wir sind hier. Kenne ich.
Irgendwann habe ich die Geschichte unserer Abreise erfunden. Ich habe...
Keine ungefragte Eheberatungen mehr.
Oh. Also irgendwann habe ich...
Wir sind hier.
Und keine Beispielserzählungen mehr.
Also, könnte jemand vielleicht...
Auch ich würde gerne einen Meinungsfuror auslösen. Aber bei mir... Sie wollen absolut nichts von mir hören. Sie wollen, dass du die Klappe hältst.
Ja, das kann schockierend sein.
Du sitzt bei einem Abendessen und alle reden um dich herum. Du stellst Fragen, aber niemand glaubt dir, dass du an ihrem kleinen Leben interessiert bist. Du sitzt in einer Art Kommunikationsloch.
Es ist manchmal hilfreich, ihnen erstmal nichts anzubieten, keine Storys.
Das ist doch merkwürdig. Man sitzt da mitten rum und alle tun so, als wäre nichts geschehen. Und deswegen bleibe ich lieber in der Küche meiner Schwester stehen und starre auf den Geschirrspüler.
Ja.
Nur mein Mann, der weiß immer genau, wie man eine Situation optimieren kann. Also beispielsweise hier vor Ort mit uns beiden. Nur ich weiß nichts davon. Ich frage dann.
Optimieren? Wozu? Es läuft doch gut.
Ob wir denn ein Problem hätten? Er meinte dann, na, so soll man es nicht sehen. Das klinge schon wieder so negativ. Da spreche eine Negativeinstellung aus mir, die er bitteschön hier nicht am Tisch haben möchte. Es laufe eben suboptimal.
Suboptimal?
Also, die Dinge könnten besser laufen.
Welche Dinge?
Frage ich.
Fühlst du dich eingeengt?
Im Gegenteil, zu wenig Ansprache, kommt dann die Antwort. Seit wir in Deutschland sind, fehlt der Kontakt.
Was für Kontakt?
Na eben, sag ich's doch, sagt mein Mann. Und ich verstehe nur Bahnhof. Es ist, als lebten wir auf zwei Planeten.
Kann man sie denn nicht stoppen? Sehr schauerlich.
Also ich weiß nicht, wo ich mich befinden sollte auf der Depressionsskala. Und es ist ja im Moment niemand da, der das für mich machen könnte. Nur noch ich und meine Eltern. Aber niemand, der mir sagen könnte, ich stünde unter Schock. Oder der Schock der Arbeitslosigkeit. Ich habe ja genug zu tun hier. Ich bin ja kein Agraringenieur, der kein Bein auf dem Boden bekommt. Ich könnte ja sofort in den nächsten Job hinein. Wollte ich es. Es sind ja private Gründe, die mich hier halten.
Ja, das gibt es. Private Gründe, die einen hier halten.
Ich bin ja wegen meiner Eltern da.
Sie ist wegen ihrer Eltern da.
Also, weil es bei denen gesundheitlich nicht so weitergeht. Da muss einiges organisiert werden.
Und das dauert ebenso seine Zeit.
Vielleicht ist es der Schock des Privaten, der mich hier ereilt. Ich habe ja vorher Länderleitung gemacht.
Hey, sie hat ja Länderleitung gemacht.
Ja, permanente Länderleitung. Aber jetzt mache ich keine Länderleitung mehr. Hier organisiere ich keine Länder. Hier organisiere ich das langsame Ableben meiner Eltern. Zyniker sagen, an deprimierenden Umständen nimmt sich das nix. Aber ich kann ja noch klar unterscheiden. Mir fällt es leicht, Unterschiede zu sehen und Entscheidungen zu treffen. Deswegen habe ich den Job ja auch gemacht. Neben anderen Qualifikationen wie dem richtigen Studium.
Natürlich.
Also ich erinnere mich kaum noch, was das bei mir war. Ich sei jetzt immer Projektmanager, wenn ich mich vorstelle. Ich bin Projektmanager. Aber natürlich versteht das hier keiner.
Dirk, du bist jetzt nicht dran.
Ich bin jetzt gerade mal 9 Monate da.
Bei dir geht das aber schnell.
Ja, 9 Monate.
Dirk, du bist jetzt nicht dran.
Vielleicht habe ich auch Länderleitung gemacht.
Du hast keine Länderleitung gemacht.
Andauernd kommen Leute zu mir, die Informationen über eine gewisse Petra wollen. Verwandte, Bekannte, Freunde von Petra. Ich sage ihnen...
Ich kenne keine Petra.
Wie soll ich hier auch eine Petra kennen?
Hier gibt's nur Alis und Jacks. Hier gibt's nicht einmal Frauennamen. Und wenn's die gäbe, wäre ich Gentleman genug, sie nicht zu erwähnen. Sie finden Ihre Petra nicht mehr?
Sie sei verschwunden?
Hier verschwinden andauernd Menschen. Verschleppt, vergewaltigt, entführt. Kommt vor. Menschen hauen ab. Flüchtlingsströme bewegen Sie mit.
Nein, nein, sagen Sie. Petra hätte mit mir was zu tun gehabt. Ich wäre der letzte Mensch, der Sie gesehen hätte. Petra sei nicht auf übliche Weise verschwunden.
Sagen Sie.
Sie sei auf deutsche Weise verschwunden. Oder verschwunden worden.
Und ich frage... Was soll denn das heißen? Und überhaupt... Was soll ich mit einer deutschen Agraringenieurin oder Sozialpädagogin, die sich dem UN-Tross oder der GIZ oder der Nothilfe verschrieben hat und aus der Reihe getanzt ist?
Ja. Was macht eigentlich Petra?
Wie sagen Sie, sei wieder in Genf? Weit gefehlt, woanders.
Ach nee, die ist doch wieder auf Job.
Ja, sie hat sich erst letztens gemeldet.
Ach, du hast die Rundmail auch bekommen.
Welche Rundmail?
Die schickt doch immer diese Rundmails rum.
Nicht Petra.
Ich sage denen, ich will jetzt nichts von einer Petra hören.
Ich will meine Ruhe.
Mit Martin ist sie wohl nicht mehr zusammen.
Der ist nach Rotterdam zurück und macht da sein Pflichtprogramm.
Ich dachte, er ist in Genf.
In Genf sind nur Pärchen und Kinder.
Und Petra.
Nicht Petra.
Wie kann man nur so blöd sein, in Usbekistan über NGOs zu forschen?
Wer forscht in Usbekistan?
Doch, die sehen mich nur so komisch an.
Kann man nur so blöd sein, sich für Afghanistan zu verpflichten?
Schon mal in Kabul gewesen.
Im Villenviertel lässt es sich ganz gut aushalten.
Ach.
Bist du der Mann, der in Kabul sitzt? Unser Mann in Kabul?
Wenn es so wäre.
Ich war da im Flüchtlingslager in der Nothilfe.
Jetzt als Beispielserzählung.
Nein, echt?
Selbstschuld.
Wer forscht in Usbekistan?
Niemand. Das ist es ja.
Wo bleibt nur Petra? Sie sollte längst hier sein.
Vielleicht kommt sie nicht mehr. Vielleicht hat sie die Nase voll von deinen Rückkehrertagen und kommt nicht mehr.
Immer kommen hier Leute vorbei, die Personen vermissen. Sie denken, ich wüsste
was. Auch Martin.
Oder Michael? Silke?
Die denken, ich wüsste was. Dabei bin ich doch hier gelandet, weil ich hier etwas nicht erzählen
kann. Karin? Stefan?
Aber die sind doch da. Zumindest habe ich sie ständig im Ohr. Es knirscht zwar. Die Nebengeräusche nehmen zu. Sie nehmen überhaupt immer mehr zu. Aber ich kann sie noch hören.
Vielleicht kommt Petra nicht, weil sie immer noch auf Job ist. Vielleicht hat sie das nur erfunden.
Hui.
Ich habe ja anfangs auch alles Mögliche erfunden. Geschichten von meiner baldigen Abreise.
Ja, wissen wir.
Wir gingen allesamt, die ganze Familie, nach Nigeria. Ich hätte da einen Job.
Ist gut, Sandra.
Was haben Sie denn alle?
Du bist in deiner Beispielerzählung gelandet.
Aber die ist doch auch echt. Okay, sorry. Manchmal verliere ich den Anschluss und dann fängt das bei mir automatisch an.
Und ich verliere...
Also zum Beispiel...
Hallo, Christine.
Ich verliere den Anschluss an meine Kinder. Sie sind einfach weg. Oder woanders. Das heißt, zuerst wollten sie nur normal sein. Sie tauchten in der Schule unter. Und jetzt wollen sie nicht mal mehr hören, dass sie frisch aus Afrika zurückgekommen sind. Sie wollen auch keine Mutter, die einen merkwürdigen Auftritt in der Schule hinlegt. Wie neulich, als ich der Schulleitung vorschlug, ganz im Sinne des DED Bildungsarbeit zu machen. Und wisst ihr was? Sie wollen keine entwicklungspolitischen Gespräche zum Abendbrot. Sie wollen eine normale deutsche Provinzkindheit. Und wer will es ihnen verdenken?
Ja, Kinder sind immer schrecklich konservativ.
Das hat mit Konservatismus nichts zu tun. Sie wollen einfach dabei sein und nicht dagegen.
Naja, vielleicht kann man sich da was abgucken.
Sie gehen ganz in ihrer neuen Gegenwart auf. Meine Tochter schminkt sich und mein Sohn hat ein Skateboard. Ich meine, sowas wird doch von uns auch erwartet. Aber der Hang zur Anpassung fehlt uns eben. Schließlich möchte man das Vergangene ja auch nicht ausradieren.
Sag ich meinen Klienten auch immer.
Man kommt ja aus Afrika nicht als derselbe Mensch zurück, als der man aufgebrochen ist.
Nein, kommt man nicht.
Ja, auf den Nenner können wir es bringen.
Euer kleinster gemeinsamer Nenner.
Hey. Aha.
Ach.
Halt! Ich bin kein Rückkehrer. Ich gehöre nicht zu eurem Verein. Ich möchte das bitte schön sauber getrennt halten. Meine Mitgliedschaft in diesem Club beruht auf einem Irrtum.
Aber sicher. Meine Mitgliedschaft in jedem Club würde auf einem Irrtum beruhen.
So, ist auch egal, aber zurückkehren. Gott behüte.
Nach Deutschland?
Ich nicht.
Jetzt verstehe ich jedenfalls, wenn es heißt, auch als Rückkehrer müsse man sich benehmen. Nur weil man weg gewesen ist und jetzt ist man wieder da.
Gar nicht bin ich wieder da. Ich bin nach wie vor Ort. Nur ihr nicht. Und das ist euer Problem.
Was soll das heißen?
Ich bleibe im Busch. Ich bin das, was ihr Sozialsöldner nennt.
Ist auch als Arzt gut möglich.
Der ist doch kein Arzt.
Mich muss man nicht ausfliegen wie so manch einen Kollegen.
Oder eine Kollegin.
Ach.
Wenn ich schon diese Spießergesichter sehe.
Ist Petra etwa ausgeflogen worden?
Ich muss mir keine Fußball-WM in öffentlichen Screenings ansehen, wie das anscheinend in Deutschland Mode geworden ist. Mich zwingt niemand dazu. Wenn die Fanmeile wieder ausbricht, sieh sie dir doch an.
Woher willst du das wissen, wenn du nicht in Deutschland bist?
Die sind wohl die Längen und Breiten gerade verrutscht.
Hat mir Petra erzählt.
Ach,
Petra?
Merkt euch das. Ich sitze in Kabul. Ich sitze in Taschkent. Ich sitze in Bischkek. Aber nicht bei euch.
Ja, wir merken uns das.
Mich müssen sie nicht ausfliegen wie Petra letzte Woche. Die ist einfach durchgedreht. Über den Verhältnissen hier, die im Augenblick eigentlich sehr moderat sind. Aber ich bin eben nicht psychoseanfällig und noch ein Pluspunkt.
Ich saufe nicht. Viele saufen hier, die nicht klarkommen.
Viele saufen hier, die nicht klarkommen, und dann geraten sie nur tiefer in den Schlamassel, das kann ich euch sagen.
Und wenn man nicht doch einmal ausfliegen müsste, dann nur für kurze Zeit.
Aber muss man nicht, muss man wirklich nicht, muss man nur, wenn einer das Muffenshausen kriegt oder wenn einer dem Größenwahn erliegt oder zu saufen beginnt, also richtig zu saufen beginnt.
Und ich habe noch nicht richtig zu saufen begonnen. So viel ist klar.
So viel ist klar.
Und ganz wichtig, man darf nicht arrogant sein. Das habe ich mir zumindest am Anfang mehrmals sagen lassen müssen. Die Welten seien eben inkompatibel. Ich würde ja auch nicht über Geschirrspülmaschinen reden.
Welche Geschirrspülmaschinen?
Zum Beispiel.
Ach so.
Ich frage mich halt, war das schon immer so? Also war Deutschland schon immer so? Das heißt, bevor wir abreisten?
Es ist immer ein anderes Land, in das man zurückkehrt, als das Land, aus dem man aufgebrochen ist. Man sieht es in einem neuen Licht.
Wenn ich versuche, mich zu erinnern, dann sah das Land ganz schön anders aus. Also vor 2007. Ich meine, das sind nur 5 Jahre. Was kann sich schon in 5 Jahren groß geändert haben?
Ich finde es ebenfalls merkwürdig, was gegenwärtig geschieht. Jetzt zum Beispiel fahre ich wieder mit der Bahn nach Bielefeld und sehe Heroalkompetenz in Alu.
Stopp! Also, in meinem Seminar komme ich jetzt an die Stelle, in der es um Wirkung geht. Andauernd kommen Menschen zu mir und fragen mich, was bleibt eigentlich an Kontakten? Sie zweifeln jetzt schon an ihrem Draht nach Kenia, nach Somalia, nach Usbekistan. Sie sagen sich, wir haben doch da unten was gemacht. Wo bleibt also unsere Wirkung? Sie wollen ihre Wirkung sehen, wollen etwas von dieser Wirkung mitnehmen, nach Hause. Aber sie fühlen, dass sie vergessen werden. Ich sage immer, da sprechen Sie einen sehr wesentlichen Punkt an. Sichern Sie sich von vornherein gegen das Vergessen ab. Schreiben Sie Briefe. Haltet Kontakte, erinnern Sie sich. Das aktive Erinnern hilft nämlich gegen das Vergessenwerden.
Ich werde nicht vergessen. Und die Wirkung ist mir auch wurscht. Und ehrlich gesagt...
Glaube mir, auch du wirst vergessen.
Die bleibende Wirkung ist den meisten um mich herum und auch meiner Wenigkeit herzlich wurscht. Ich lebe ja noch.
Auch ich beginne schon, die Dinge zu vergessen.
Ach, kenn ich.
Unsinn. Ich erinnere mich zum Beispiel ganz genau, wie ich mit einem Malariaanfall nachts in das zig Kilometer entfernte Krankenhaus musste und ich hatte noch nicht einmal ein Auto.
Mir kommt vor, als ob mir das schon jemand erzählt hätte.
Mein Mann war gerade mit dem Auto weggefahren. Das werde ich nie vergessen. Also diese Erinnerung kann mir keiner nehmen, denn es ging bei mir um Kopf und Kragen. Es ging um mein Leben.
Aber es war ein
und
Mann.
Nicht um irgendeinen.
Man spricht ja auch von Körpergedächtnis.
Quatsch, Körpergedächtnis. Dieses Krankenhaus, das habe ich noch in Erinnerung. Als ich endlich angekommen war, drücken die mir dann nur die Tabletten in die Hand und sagten, ich solle wieder nach Hause gehen. Und ich war ehrlich gesagt froh darüber, denn dort wollte ich nicht bleiben. Aber dennoch schien es mir gefährlich.
Ich muss zusehen, dass es vorwärts geht. Ich komme ohnehin aus dem berühmten Migrationshintergrund.
Wie echt? Und du hast doch einen deutschen Namen.
Auch ich erinnere mich nicht mehr, aber aus anderen Gründen.
Meine Eltern hatten ihren Migrationshintergrund und ich habe jetzt meine Migrationsfrau.
Weil ich... Heißt doch Dirk, oder? Ja. Weil ich nur noch in den Beispielserzählungen für meine Rückkehrertage lebe.
Dirk ist doch ein deutscher Name.
Meine Migrationsfrau hängt aber nur noch an einem seidenen Faden. Ich mache nichts anderes, als zusehen, wie diese verdammte Faden
reißt. Irgendwann waren diese Beispielserzählungen mal meine Erinnerung.
Meine Frau ist erst einmal heimgeflogen. Sie hielt es für besser, mal wieder in der Heimat
als qualifizierte Fachkraft zu arbeiten,
jetzt,
als hier in eine Putzkolonne unterzugehen.
Aber sind Sie ein Selbstlauf geworden? Das heißt, Sie haben derart Warenform angenommen. Sie sind bloße Produkte meines Workshops.
Also ich war nicht ganz ehrlich.
Wie?
Was meine...
Vehikel, um die Erinnerung der anderen zu stimulieren und...
Aber ich war doch nicht ganz ehrlich.
Nein, Dirk, wir verstehen.
Ich war...
Du brauchst uns wirklich nicht.
Ein Jahr. Ich bin seit einem Jahr hier.
Könntest du mal langsam rüberkommen?
Nein, ich kann nicht rüberkommen. Ich bin ja hier noch vor Ort.
Aber das macht doch keinen Sinn.
Ich bin nicht der, der zurückkehrt.
Ich bin eher der, der...
Immer mehr Menschen drehen hier ab.
Immer mehr Menschen kann man einfach nicht hier lassen.
Knut, ja, aber könntest du mal zurückkommen?
Ich bin immer noch in Kirgisistan, ne? Ich bin immer noch in Afghanistan. Ich... in... Indonesien.
Ich weiß gar nicht, was ich bei euch...
Ich bin kein Rückkehrer. Ich bin eher der, der entscheidet, wer... wann... zurückkehrt. Und wer nicht?
Und wann?
Hört, hört.
Obwohl ich
nicht direkt verantwortlich bin, wie viele jetzt denken. Viele denken...
Keine Sorge, wir denken nichts.
Viele denken, weil die Problemlagen hier so unüberschaubar geworden sind, da braucht es einen Mann fürs Grobe.
Und das bist du.
Vermutlich liegt es an der schlechten Personalauswahl, dass da immer mehr weg müssen.
Gut, Knut, aber könntest du nicht mal langsam hier rüberkommen?
Weißt du, ich halte es nicht mehr aus. Immer mehr Menschen kommen hier an, die mir merkwürdige Dinge über Deutschland erzählen. Dinge, die nicht stimmen können.
So jemand wie dich wollte ich immer schon mal kennenlernen.
Oh, sei nicht zynisch.
Bin ich nicht.
Und?
Warum tust du es nicht?
Außerdem geben wir eine schlechte Visionsromanze ab.
Danke, danke.
Zumal du ja nicht einmal auf Mission bist.
Aber du, ja?
Halt! Ich bin kein Rückkehrer.
Ist gut, Knut.
Also, vergiss nicht, ich bin kein Rückkehrer.
Nein, nein. Das vergesse ich nicht.
Er spricht so leise, als wäre es immer noch gefährlich.
Also muss mich hier keiner an...
Also muss mich hier keiner ansprechen, ja?
Ich spreche dich nicht an.
Dabei ist hier gar nichts gefährlich.
Glaubst du... Ich ertappe mich dabei, wie ich Listen führe, was in Deutschland alles genauso schlimm ist wie in den sogenannten Entwicklungsländern. Oder schlimmer, die Korruption, die Intransparenz.
Und ich ertappe mich, wie ich Schlagzeilen wie die Unsichtbaren im Schatten von Maria Riesch anders
lese. Und ich ertappe mich dabei, wie...
Und ich gebe zu, ich war nicht ganz ehrlich.
Was passiert mit uns? Diskutieren jetzt jeder für sich Dschihad-Probleme mit Petra?
Was für Dschihad-Probleme auf einmal?
Wieso Petra?
Zum Beispiel.
Hallo, ich gebe zu, ich war nicht ganz ehrlich.
Also ich würde lieber Dschihad-Probleme mit Petra diskutieren, als Dirks Unehrlichkeit anzustarren.
Was für Dschihad-Probleme? Hier gibt es doch keine Dschihad-Probleme.
Doch, hier gibt es jede Menge davon.
Bist du der Mann, der sich Sozialsöldner nennt?
Ich mache das nicht freiwillig. Ich muss mir nach einem neuen Job umsehen. Ja, ich arbeite seit einiger Zeit an einer eigenen NGO. Ich habe da so eine Idee.
Aha. Aber sag mal, bist du der Mann, der jetzt in den internationalen Restaurants herumläuft und Visitenkärtchen verteilt?
Ja. Ja. Denn
eben wurde meine NGO gekidnappt.
Ach so.
Ja. Sozusagen.
Von meinem ehemaligen Kollegen. Der... der hat sich die Idee unter den Nagel gerissen.
Mhm. Wo hältst du dich gerade auf?
Somalia.
Ach was.
Kongo. Wahlbeobachtung. OSZE.
Nein. Zentralasien? Wo bin ich jetzt?
Aber sag mal, bist du der Mann, der sich so Sozialsöldner nennt?
Seine NGO sei gekidnappt worden, hat er mir doch erst gestern erzählt. Und er sei aus der OSZE geflogen, weil er die Gelder nicht rechtzeitig verbraten habe. Er läuft schon die längste Zeit mit einem Stapel Visitenkärtchen durch diese Expat-Restaurants und wanzt sich heran an die Entscheider vor Ort, an die Repräsentanten von UNO und USAID gleichermaßen.
Na und wenn schon immer, ihr lauft doch auch mit euren Visitenkärtchen herum, ihr macht doch nichts anderes, nur eben zu Hause in Deutschland.
Ich finde, Dirk gehört nicht in die Gruppe. Wenn er sagt, dass er schon über ein Jahr da ist, dann ist er doch kein Rückkehrer mehr, oder? Man gilt doch nicht ewig als Rückkehrer. Da gibt es doch eine Grenze, oder? Irgendwann muss doch Schluss sein. Irgendwann ist man doch nur einfach wieder da. Und hat's nicht geschafft, oder?
Wollen wir hier einmal zurückkehren an die Situation vor Ort?
Ich meine...
Also...
Er sagt, er ist 3 Monate hier. Und auf einmal ist es ein Jahr. Und wenn wir noch ein wenig warten, werden am Ende daraus noch 3 Jahre. Ich meine, irgendwann geht's hier ja schon auch ums Geld.
Geht's ums Geld?
Um Fördertöpfe, die bereitgestellt werden. Reintegrationstöpfe, die andere viel nötiger hätten.
Reintegrationstöpfe. Da träumst du doch von.
Vorsicht, ich beende gerade meinen Workshop. Da habe ich jetzt keine Zeit, übers Geld zu reden.
Eigentlich bleibt da nie Zeit, über Geld zu reden. Das ist von vornherein schon so eingerichtet, vermute ich.
Also ich kriege nichts.
Gar nicht, geht's ums Geld.
Hallo, ich möchte jetzt Schluss machen.
Man kann doch nicht ewig als Rückkehrer hier rumhängen.
Da redet die Richtige.
Oh, Rückkehrertage sind so schwer zu beenden. Man hat ein persönliches Verhältnis hergestellt. Man hat einen Ort geschaffen, der den Ortlosen vermittelt. Da gehöre ich nun wirklich hin. Und dann muss man sie wieder rausschubsen ins Leben und sagen, das war nur so ein Beispiel.
Also ich für meinen Teil möchte dieses Kapitel schon mal irgendwann abgeschlossen haben. Ich möchte irgendwann schon wieder angekommen sein.
Ja, ist sie denn überhaupt weg gewesen?
Ich sage immer, es steht ihnen frei zu gehen. Aber das wird immer falsch verstanden.
Nur weil ich mit ausreisende Partnerin war? Weil ich vor Ort kein Projekt hatte?
Ich sehe eure Christine an und frage mich, was sie überhaupt bei euch macht. Sie ist die ewige Ehefrau. Sie hat praktisch nichts erlebt, bis auf ihre Malaria-Krankheit, die sie wie einen Orden vor sie herträgt.
Genau. Sie war in der Welt der mit ausreisenden Partner unterwegs und das war's dann.
Und ich habe ein Kind adoptiert. Also quasi.
Bitte? Ich höre so schlecht.
Ein Mädchen aus unserer ehemaligen Nachbarschaft da unten. Sie kam immer zu uns rüber. Sie war einfach immer da. Und jetzt bezahlen wir ihre Ausbildung. Dieses Mädchen wird es nämlich mal zu was bringen.
Hast du beschlossen?
Dieses Mädchen wird es einmal zu was bringen. Sie wird die Erste sein in ihrer Familie, die es zu etwas bringt. Und das aufgrund unseres Engagements. Ich werde sagen können, dieses Mädchen habe ich ganz konkret gerettet. Und das ist mehr, als manch einer in der Runde hier von sich behaupten kann.
Oh Gott.
Bitte, ich höre so schlecht.
Bist du jetzt die Allmächtige? Weil das machen so viele um mich herum. Sie kommen plötzlich auf diese Idee, weil sie so attraktiv ist. Und
ich verstehe sie dabei so schlecht. Ich kann nicht mehr hören, was sich da genau abspielt. Ich drücke innerlich andauernd auf Reset.
Reset?
Aber das hilft nichts. Nur sinnlose Lautkombinationen dringen an mein Ohr, aber...
Sag mal, spielst du jetzt auch die Allmächtige?
Verlockend, was?
Es ist mehr, als manch einer in dieser Runde von sich behaupten kann.
Du hast sie wohl nicht alle.
Dirk ist dann aber auch fragwürdig mit seinen 3 Jahren.
Ein Jahr.
Und über Maren könnte man...
Nichts kann man.
Über Maren könnte man mal reden, warum sie beispielsweise hier ist.
Ich weiß nicht, warum mir niemand glaubt, dass ich wegen meiner Eltern hier bin. Wie oft muss ich wiederholen? Mein Vater hat Alzheimer, meine Mutter Parkinson. Das reicht doch. Aber nicht für die Pflegestufe anscheinend.
Du bist doch auch schon länger da, gib's zu.
In Haiti habe ich einmal bei einer Fahrt in den Compound einen Jungen gesehen. Der lag auf der Straße. Der war, glaube ich, verletzt oder verhungert.
Wieso erzählst
Unser
du das?
Unser aller Redezeit ist zu Ende, denn ich möchte jetzt Schluss machen.
Schluss machen.
Jedenfalls lag er da und ich bin einfach vorbeigefahren. Wir hatten natürlich die Anweisung, uns von sowas nicht aufhalten zu lassen, weil diese Schlägertrupps, die zu der Zeit da unterwegs waren, das oft für einen Überfall verwendet haben. Aber trotzdem...
Wieso erzählst du? Ja,
das lenkt mich jetzt von meiner Verabschiedung ab.
Die legen einen Enthaupteten auf die Straße, wenn die wissen, der UN-Wagen kommt wieder vorbei. Man steigt aus oder hält auch nur an und dann ist es schon um einen geschehen. Es gab auf Haiti ja unter diesen rivalisierenden Gangs extrem grausame Methoden. Wie man sie schon aus dem Irak kannte.
Ja, auch den gibt es, den internationalen Tourismus der Folter. Methoden, die in Guantanamo auftauchen, tauchen in Haiti auf. Manchmal hat man den Eindruck, sie reisen alleine.
Hört auf mit diesen Geschichten. Ich kann sie jetzt nicht brauchen, denn wir sind dabei, Schluss zu machen. Und am Schluss muss immer etwas Positives stehen.
Jedenfalls, mich nimmt sowas nicht so mit. Ich meine, das war schon übel, aber das nimmt mich nicht so mit. Ich meine, ich bin keine Idealistin. Sicher, ich wollte auch helfen, aber ich glaube eben mehr an systemische Veränderungen. Ich sag mir immer, als Einzelperson kann ich nicht so viel machen. Aber ich kann helfen, das System zu verändern.
Schönes System.
Und jetzt reisen Sie als Wissen nach Deutschland. Der Tourismus der Foltermethoden geht weiter. Mal sehen, was hier passieren wird.
Aber eine Einzelperson... Das bringt's nicht wirklich. Das heißt nicht viel. Da bleibt die Hilfe immer nur bei Einzelnen stecken.
Aber deine Eltern sind doch auch Einzelpersonen?
Erstens sind das meine Eltern.
Richtig, hier vor Ort musst du doch ganz einzeln deine Eltern retten.
Und zweitens ergibt sich das ganz automatisch.
Ob diese Maren Einzelperson jetzt einmal um sich blicken kann und sehen, dass sie unter vielen hier sitzt, denen es genauso geht.
Und? What's the problem?
Das, was hier und jetzt passiert, ist the problem.
Könntest du aufhören, mit diesen Fachbegriffen um dich zu schmeißen?
Welche?
Merkst du denn nicht, wie du ständig Fachbegriffe benutzt?
Welche Fachbegriffe?
Merkt Knut denn nicht, welche Fachbegriffe er benutzt? Das versteht ein normaler Mensch ja nicht mehr. All diese englischen Abkürzungen, mit denen du uns hier bombardierst, all diese Begriffswolken, mit denen du uns einnebelst, fällt dir das denn gar nicht mehr auf? Also, das musst du dir abgewöhnen, wenn du mal zurückkommst. Denn das schließt jede Menge Leute aus.
Ich komme nicht zurück!
Also, du findest... Kannst du?
Da ist doch Druck reingekommen.
Ein Hauen und Stechen unter der Oberfläche.
Ich könnte mittlerweile mir selbst Geschichten erzählen von der Marionettenregierung und der Schattenkanzlerin Le Breuil.
Le Breuil?
Könnte mir hier die ganze Bananenrepublik rauf und runter erzählen und ich würde mir glauben.
Also, fassen wir es zusammen. Christine zählt nicht.
Nein, Christine zählt wirklich nicht. Sie sollte nicht hier sein. Sie ist gar keine richtige Rückkehrerin. Sie ist ja noch nicht einmal aufgebrochen. Sie ist nur eine Co-Rückkehrerin, so wie sie eine Co-Aufbrecherin war und eine Co-Idealistin. Sie hat ja nur so mitgewohnt. Sie war nur so dabei gewesen. Was hat sie denn gemacht? Hat sie das erzählt? Und jetzt führt sie hier das große Wort. Also ich finde das langsam lächerlich. Obwohl ich das nicht sage, weil man als Betreuerin solche Dinge niemals sagt. Dirk zählt nicht, denn er ist ja schon seit 3 Jahren da, wie er selbst zugibt. Zuerst hörte sich bei ihm alles so an, als wäre er erst gestern zurückgekehrt, aber in Wirklichkeit ist er dann schon 3 Monate, 1 Jahr und dann 3 Jahre da.
Ich finde, dieser Aspekt wird überbetont. Ja, mir kommt das umgekehrt so
und
vor.
Und Maren zählt nicht, denn sie würde gleich wieder aufbrechen, wenn sie nur irgendwie weg kann.
Ich bin eben erst jetzt bereit, wirklich zurückzukehren. Ich sehe keinen Sinn mehr in einem erneuten Aufbruch. Meine Ehe ist längst in die Brüche gegangen. Meine Liebste ist zurück nach Ecuador. Sie will nicht mehr und sie will mich anscheinend nicht mehr, jetzt, wo sie mich in Deutschland erlebt hat. Was soll ich also?
Du flickst deine Ehe nicht mehr?
Nein, ich flicke meine Ehe nicht mehr und ich will auch nicht mehr aufbrechen. Ich meine, es gibt im DED Leute, die 20 Jahre nach ihrer Rückkehr immer noch von diesen 2 Jahren träumen, in denen sie unterwegs waren. Da haben wir wirklich gelebt, sagen sie.
So jemand möchte ich auch nicht.
Knut zählt nicht, denn er ist ja nicht da.
Und Sandra zählt nicht, weil sie macht hier ja nur Betreuung.
Nicht bei uns.
Nicht bei uns.
Ich habe den Workshop beendet. Ich höre endlich die Stille nach dem Schluss und möchte mir diese Stille nicht zerstören lassen.
Ist doch Druck reingekommen.
Einhauen und Stechen unter der Oberfläche.
Niemand sitzt mehr in dem Seminarraum. Sie alle sind nach Hause gegangen und machen erstmal alleine weiter.
Einhauen und Stechen unter der Oberfläche.
Ich genieße die Stille.
Ich könnte mittlerweile mir selbst Geschichten erzählen von der Marionettenregierung und der Schattenkanzlerin.
Das heißt, ein paar Menschen, die gerne die Allmächtigen spielen, sitzen noch immer bei mir herum und warten, dass etwas aus ihren Investitionen wird.
Schattenkanzlerin Le Breuil.
Sie betrachten nachdenklich die Stellen, an denen sie ihre Wirkung vermuten und vermissen sie bereits. Doch ich höre sie so schlecht.
Und der Schattenkanzlerin Le Breuil.
Sie denken ans Bildungsafrika, wie anscheinend noch niemand vor ihnen daran gedacht hat.
Le Breuil.
Hier die ganze Bananenrepublik.
Sie betrachten nachdenklich die Stellen, an denen sie ihre Wirkung vermuten und vermissen sie bereits.
Ich kann die Bananenrepublik rauf und runter erzählen und ich würde mir glauben.
Ich höre sie so schlecht. Ich höre euch so schlecht. Da sind so viele Nebengeräusche.
Sehr heiß. Ich habe schon lange nichts mehr getrunken. Das Wasser wird ja auch knapp.
Ich vergesse auch ihre Gesichter immer öfter.
Aber das alleine ist es nicht.
Auf der Straße, ich würde sie nicht wiedererkennen.
Ich will auch nicht mehr trinken. Ich mag hier nicht mehr weitermachen.
Ich will auch nicht mehr trinken.
Die Bedingungen sind zu arg geworden.
Meine Rückkehrer denken, ich hätte meine Arbeit schlecht gemacht.
Sie seien woanders gelandet, als ich versprochen hätte.
Seit Tagen ist die Lage im Land instabil. Die meisten sind schon abgereist.
Deutschland sei ja alles in allem enttäuschend.
Die Bedingungen vor Ort sind drastisch. Meine Stellung hier ist unmöglich zu halten.
Wie kann ich dir helfen? Ich höre deine Geschichte nicht.
Ich höre nur noch Geschichten von Border Management und Anti-Trafficking. Die Wächter der Weltbank schleichen um mich herum.
Wie kann ich dir helfen? Aber sag mal, bist du das Gespenst, das dann doch ein Flugzeug besteigt?
Meine Kontakte haben sich in Luft aufgelöst, die Fäden sind gerissen.
Es ist wie verhext, meine Kontakte haben sich in Luft aufgelöst, die Fäden sind gerissen, plötzlich im Staub zerfallen, Fördertöpfe wurden umgerissen.
Bist du das Gespenst, das dann doch ein Flugzeug besteigt?
Ich werde mir unheimlich.
Ich muss mich langsam hier abschaffen. Mein Aufenthalt. Ich mache Dinge, die ich nicht machen sollte. Ich trinke, ich schreie Leute an.
Leute, die es gar nicht gibt.
Die es hier nicht geben kann. Weil sie abgehauen sind. Geflohen.
Aber ich bin noch da.
Ja, es ist jetzt einige Zeit vergangen. Und noch immer verstehe ich nicht, was das heißen soll. Herual, Kompetenz in Alu. Ich fahre jetzt mit dem alten Golf meiner Eltern durch die Gegend. Den wirst du brauchen, haben sie gleich zu Beginn zu mir gesagt.
Ich wollte mich nur mal melden.
Und sie haben recht
behalten. Weil es so still geworden ist.
Das öffentliche Nahverkehrsnetz ist ja voller Lücken.
Ist mir schon aufgefallen. Im Bus unterhalten sich die Leute nur noch über Lücken im Nahverkehrsnetz.
Ja, das gilt jetzt schon als subversiver Akt. Und in der Eisenbahn werden nichts als Streckeneinsparungen besprochen. Aber im alten Golf meiner Eltern bespricht niemand Streckeneinsparungen. Dafür sorge ich.
Es ist einige Zeit vergangen, seit wir miteinander...
Und sonst, die Fußball-WM ist vorbei. Die 20-Meter-Schals für die Fanmeilen sind gestrickt. Und wieder aufgetrennt,
Zeitarbeitsfirmen.
Um Pullis für Kleinkinder zu machen, die dann in Signalfarben trüber an Ortseinfahrten stehen. Die öffentlichen Screens haben herbstlichen Regenschauern Platz gemacht.
Deutschland ist durch und durch ein Land der Zeitarbeitsfirmen geworden. Auch ich gehe jetzt zu einer Zeitarbeitsfirma.
Und noch immer weiß niemand, wozu gewisse Parkplätze in der Landschaft vorhanden sind.
Das hilft gegen die Depression.
Und was hier verdammt nochmal eigentlich produziert wird.
Wird gesagt.
Niemand weiß, wie es um Landeseigentümerschaften steht. Es heißt nur, Industrielle kaufen jetzt alles.
Flickt dein Mann eure Ehe
Sie kaufen
nicht
über Strohmänner die ganzen Äcker, da Bauern Vorkaufsrecht haben.
Flickt dein Mann eure Ehe nicht mehr?
Man redet ganz allgemein über das Grün der Wälder, das Grün der Wiesen, das sie hier
ich
gesehen
habe
haben wollen.
Ich habe meine Kinder komplett verloren. Ich sehe sie
Ich sehe aber
nicht
nur Eiswiesen zwischen Anschlussstellen in Wäldern, Metallventile, die plötzlich aus der Erde ragen, Umspannwerke.
Andere sagen, wir seien heil rübergekommen.
Holzbruch neben Kränen.
Ist das schon der Flughafen Frankfurt am Main?
Und sind die Himmelsrichtungen wohl
Oder die Küche meiner Schwester?
Ich sehe ständig. Bald geht's. Kann sein, dass wir bald schon wieder abhauen. Aber Tatsache war, es ging nur nach Hamburg.
Heute Stukenbrock.
Bohn.
Münster. Nein, mittlerweile Osnabrück.
Irgendwann habe ich die Geschichte erfunden. Wir gingen allesamt nach Nigeria. Na, das wird dein Mann aber freuen, dann ist er wieder zu Hause. Dass Nigeria ja nicht sein Zuhause ist, fiel nicht groß auf.
Ich sitze in der Deutschen Bahn.
Allen erzählte ich von unserer großartigen Abreise nach Afrika. Auch Diogene habe ich angesteckt. Wir malten es uns in den buntesten Farben aus, was wir alles unternehmen würden. Es ist noch einmal ein richtig schönes Miteinander entstanden. Doch als wir dann real in Hamburg landeten, ging alles sehr schnell.
Ich sitze in der Deutschen Bahn. Langsam taucht draußen das Land der Autobahnzubringer auf. Wie aus dem Nichts erscheinen plötzlich die blauen Autobahnhinweisschilder, die Anschlüsse an die große, weite Welt suggerieren.
Ich sitze im Flugzeug.
Ja, bis eben sprachen die Tafeln immer nur einstimmig von Bielefeld.
Im Flugzeug der tuntige Mr. Bean, als säßen wir in einem deutschen Ferienflieger auf die Kanarischen Inseln.
Aber neben der Bahnstrecke mehrten sie schon die Graffitis.
Ich ziehe durch DED-Wohnungen in Bonn.
Ich bin jetzt im ICE-Gebiet angekommen.
Um die Nähe zum Ministerium zu wahren.
Das Greed-Graffiti kenne ich schon.
Röchen.
Es kündigt Hannover an. Plötzlich eine Glasfront. Hannover, beruhige dich, Hannover. Doch es beruhigt sich nicht. Das Gut-Transparent auf dem Sparkassenturm verheißt Gegenteiliges. Parkplätze mit Autos statt ohne. Ja, ganze Parkhäuser. Ist ja gut, Hannover, du wirst schon ernst genommen.
Seit ich in Istanbul umgestiegen bin,
Hannover macht weiter.
Sitzt um mich ein vollkommen anderes Publikum.
Die Frau, deren Muttersprache Yoruba ist, steht immer noch neben mir im Abteil. Sie fährt mit ihrer Familie nach Berlin, um ihre Pässe in der Botschaft verlängern zu lassen. Sie erzählt mir von ihrem Dissertationsprojekt über Übersetzungsdidaktik. Ihr großer Sohn Ifei turnt im Kinderabteil herum.
Jetzt bringt Lara ihre 7 Sachen.
Der Kleine schläft.
Es helfen ihr andere DEDler.
Die Frau, deren Muttersprache Yoruba ist, liebt die deutsche Provinz. Doch die Ausländerbehörde bestimmt alles, sagt sie etwas unvermittelt auf meine Frage, warum sie nach Nigeria zurückkehren will. Wir schweigen.
Da gibt es ein großes Hallo.
Eine Hokoburg zischt draußen vorbei. Doch das war schon vor Minuten.
Ich schleppe in die Wohnung einen Bierkasten, den wir uns nach getaner Arbeit geben.
Die Hokoburg bleibt also etwas stehen in meinem Sichtfeld, als hätte sie sich festgefressen. Ein unerwarteter Aufmerksamkeitsparasit, wie es so viele hier gibt. Dabei fahren wir längst schon durch den windschiefen Wald mit den Krüppelbäumchen, Krüppeleiche, Krüppelweide.
Leute, die im Flugzeug Rotwein trinken, sind mir suspekt.
Der Regio Bad Nenndorf fährt an uns vorbei, zweigt gen Norden ab. Kilometer hinter mir leerte und vor mir schon wieder leerte. Was denn das? Ach, vielleicht gibt es Leerte mehrfach hintereinander. Ja, wie es so vieles in Deutschland mehrfach gibt.
So viel steht fest.
Gleichförmige Landschaft rast vorbei.
Ich glaube nicht mehr an die Pünktlichkeit im öffentlichen Nahverkehr. Das kann mir nicht mehr.
Strommasten, Felder, Baumreihen, in denen Misteln hängen. Misteln,
ja,
die von Jahr zu Jahr fetter geworden
sind. Aber wirst du auch das Gefühl haben, die Fluggesellschaft hat sich geirrt in Ort und Zeit?
Ein Zombie-Gruß.
Wirst du auf die Schlipsträger am Frankfurter Flughafen starren und die Unwirklichkeit der westlichen Welt bestaunen?
Will auch keiner, stell ich dazu.
Ich wiederhole das Gefühl der Unwirklichkeit immer noch, um nicht ganz in der Küche meiner Schwester zu landen. Ich wiederhole es so oft ich kann, immer wenn ich unbeobachtet bin.
Meine Eltern sind gut untergebracht.
Meine innere Abreise nenne ich das.
Haben sie gesagt. Ich könne mit einem guten Gefühl losziehen. Ich könne ja nicht ewig hier im Land bleiben, nur weil es das letzte Mal sein könnte. Und so fahre ich zu meinem neuen Headquarter, oder dem, was man so bezeichnen kann. Der Brandenburgische Windpark liegt jetzt auch schon hinter uns. Die Windräder, die im Nebel verschwanden, im aufkommenden Winternebel. Eine gasförmige Landschaft, hat eben jemand neben mir gesagt. Und ich glaube dieser Person sofort.
Nicht hier oder die Kunst zurückzukehren, von Katrin Röggler. Es sprachen Sandra, Dorothee Metz, Dirk, Toni de Meyer, Maren, Christina Weiser, Christin, Kirsten Hartung, Knut, Klaus Wildermuth, sowie Susanne Franzmeier, Silke Ganzior, Markus Gammel, Ingo Kottkamp, Leopold und Friedrich von Verschür als Seminarteilnehmer. Musik: Bo Wigget, Ton: Lutz Pahl, Technik: Daniel Sloti. Regieassistenz Susanne Franzmeier. Funkeinrichtung und Regie Leopold von Verschür. Produktion Deutschlandradio Kultur 2012.